Wir haben heute viele Lieder gesungen über, wie groß Gott ist. Und wenn das von der Predigt hängen bleibt, die Johanna, so groß, ich glaube, dann ist schon gut. Vielen Dank, Tobi und Simon und Hans-Jürgen und Matthias, für den Einstieg in den Gottesdienst. Wir haben ja Sommerpause und da ist so ein bisschen freier, also man muss nicht im Markus-Evangelium weitermachen und ich möchte auch so ein bisschen ein übergeordnetes Thema machen, aber ich bleibe im Markus-Evangelium. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, wie ich so die eine oder andere Stelle im Markus-Evangelium sehe. Da gibt es ja schon ein paar heiße Eisen drin und ich habe natürlich auch keine Antwort auf alle Fragen, die man da haben kann und die man stellen kann, aber für mich habe ich so einen gewissen Kompass, um durch das Markus-Evangelium durchzukommen. Eigentlich so ein Kompass für die ganze Bibel, aber heute geht es ja um das Markus-Evangelium. Kompass fürs Markus-Evangelium. Hört es euch an, wie immer, prüft es. Und das Thema ist nicht nur der Kompass, sondern es geht ums Reden und ums Schweigen. Ums Reden und Schweigen im Markus-Evangelium. Und wir machen einen Streifzug. Wir sind schon im Ende vom Kapitel 9 angelangt bisher mit den Predigten. Das heißt, der Schwerpunkt ist auf diesen 9 Kapiteln. Reden und Schweigen. Da gibt es sehr viele Bibelstellen zu im Markus-Evangelium. Und wenn ihr eine Bibel habt, ist es sehr gut, weil wir werden so durchblättern und immer wieder kurze Passagen lesen. Wir fangen ganz vorne an in Markus 1 und ich bete trotzdem noch mal kurz. Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort jetzt segnest, wenn wir es lesen, dass du sprichst durch deinen Geist, es uns lebendig machst, unser Herz damit erreichst und ja, uns Veränderung gibst, uns Orientierung gibst, zu uns sprichst, das, was jeder Einzelne braucht. Das kann ich nicht und deshalb bitte ich, dass du wirkst. In Jesu Namen. Amen. Markus 1, ich lese die Verse 1 bis 3, fängt gut an, das Markus-Evangelium, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Gleich mal mega die These rausgehauen, ne? Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes der Täufer. Johannes in der Wüste taufte und verkündigte eine Taufe der Buße und der Vergebung. Also gleich am Anfang redet jemand. Und zwar, es redet Johannes der Täufer. Geht gut los mit dem Reden und Schweigen. Einer redet. Er verkündigt was und er verkündigt eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und wenn man dann weiter ein bisschen so überfliegt, Kapitel 1, dann taucht Jesus auf, lässt sich taufen, wir kennen das noch. Und dann weiter in Kapitel 1, ab Vers 23, treibt Jesus in Kapernaum einen unreinen Geist aus. Ich lese 23 bis 26. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Da redet wieder jemand, also jemand außer Jesus, und es redet ein Dämon aus dem Menschen heraus, und er sagt unter anderem, du bist der Heilige Gottes, sagt der Dämon zu Jesus. Und Jesus verbietet dem Dämon das Reden, obwohl der ja eigentlich nicht was Falsches sagt, ne? Du bist der Heilige Gottes. Kann Jesus sagen, siehst, der hat es gesagt. Aber Jesus verbietet ihm das Reden. Schweig. einfache Erklärung wäre, Jesus verbietet es, weil er nicht von einem Dämon verehrt werden möchte. Er möchte nicht, dass der sagt, dass er der Heilige Gottes ist. Aber das ist es nicht. Wenn wir Vers 34 anschauen im ersten Kapitel. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Also nicht nur der eine, sondern die anderen haben ihn auch gekannt und er sagt immer, sagt nichts. Er lässt sie nicht reden, weil sie ihn kennen, weil sie wissen, er ist der Heilige Gottes. Das ist der Grund, warum die Dämonen nicht reden sollen. Also nicht, dass es keine Schreierei gibt oder so, wie man es vielleicht kennt von so Austreibungen, sondern sie sollen nicht reden, damit sie nicht sagen, Jesus ist der Heilige Gottes, weil sie ihn kennen. Dann kommen wir in Vers 40 im ersten Kapitel, 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Jesus heilt einen Aussätzigen und er sagt ihm, sag's niemanden, nur zum Priester sollst du gehen und das opfern, was im Mose geboten wurde. Also im Prinzip sag's nur den Priestern. Der Aussätzige sagt es trotzdem vielfach weiter, mit der Folge, dass Jesus nicht mehr in die Stadt gehen kann. Er kann in gar keine Stadt mehr gehen. Er ist der Wunderheiler und alle strömen zu ihm. Er kann sich in Städten nicht mehr blicken lassen, nur noch an einsamen Orten. Und auch an den einsamen Orten strömen alle Leute hin. Er ist nirgends mehr alleine. Spätestens hier kann man sich die Frage stellen, warum macht Jesus das so? Warum will er, dass die Sachen verborgen bleiben? Es wäre doch viel besser, wenn er sagt, erzähl's überall rum. Ich habe den geheilt, du erzählst überall und die es nicht gesehen haben, sollen es denen erzählen, die es gesehen haben, sollen es denen erzählen, die es nicht gesehen haben. Und dann gibt es so ein Lauffeuer, so eine Kettenreaktion und irgendwann wissen es alle. So eine Lawine, die ins Rollen kommt. So wäre doch eigentlich so das Verständnis. So wird ein Schuh draus. So kriegt man was gestartet. Aber Jesus will das offensichtlich nicht. Sag's niemand. Dieser Personenkult um Jesus geht so weit, dass er nicht mehr zu Fuß unterwegs sein kann, sondern er steigt um auf ein Boot. In Kapitel 3 sind wir angelangt im Markus. Kapitel 3, ab Vers 9. Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereitzuhalten, um der Volksmenge willen, damit sie ihn nicht bedrängten. Also die sind so penetrant auf ihn ein, er steigt auf ein Boot um. Denn er heilte viele, sodass alle, die eine Plage hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn anzurühren. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Also wieder, Jesus badet nicht in der Menge, ihm ist es irgendwie unangenehm mit den ganzen Menschen, die so auf ihn einstürmen. Und er will absolut nicht, dass bekannt gemacht wird, dass er der Sohn Gottes ist. Sagt's nicht, er gebietet dem Dämon, sagt es nicht. Es soll geheim bleiben. Weiter in Kapitel 3, ab Vers 13, beruft er die 12 Jünger oder 12 Apostel, 13 bis 15. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten, und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Jesus beruft die 12 und es ist nicht ganz klar, ob die an der Stelle wirklich ausgesandt wurden, um zu verkündigen und Dämonen auszutreiben, oder ob sich das, er berief sie, um sie später auszusenden, um zu verkündigen und Dämonen auszutreiben. Würde für mich mehr Sinn machen, dass sich das auf die Stelle, wo es nachher wirklich passiert, bezieht, weil in der Parallelstelle in Lukas 6, Vers 12 bis 16 kommt es nicht vor, dass er an der Stelle die Jünger ausgesandt hätte, um zu verkündigen. Die Frage, die ich mir stellen würde, wäre sowieso, was hätten die denn verkündigen sollen? Die hätten nicht Jesus als Wunderheiler verkündigen sollen, das wollte er nicht. Und er wollte auch nicht als der Sohn Gottes verkündigt werden. Was hätten sie erzählen sollen? Schon in Markus 3, quasi im dritten Kapitel im Markus-Evangelium, kommt dann die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Pharisäer und Schriftgelehrten lehnen Jesus ab, sagen, die Macht, mit der er Dämonen austreibt, ist vom Teufel. Also er ist vom Belzebul, sagen sie. Und damit erreicht die Zeit von Jesus hier auf der Erde einen Wendepunkt, einen Tiefpunkt. Ab da spricht Jesus vornehmlich in Gleichnissen, vor allem zu der Menschenmenge. Und um was geht's vor allem in den Gleichnissen? Das Thema fast aller Gleichnisse ist das Reich Gottes. Es geht nicht darum, wer Jesus ist. Es geht nicht darum, er ist der Sohn Gottes, irgendwie im Gleichnis dargestellt, sondern das Thema ist das Reich Gottes. Und warum spricht er in Gleichnissen? Das sagt uns das Markus-Evangelium auch in Markus 4, also nächstes Kapitel, Markus 4 ab Vers 10. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den 12 um das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes, darum gehen die Gleichnisse, zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Harte Worte. Deshalb redet er in Gleichnissen zu der Menschenmenge, damit es nicht verstanden wird. Steht da. Dann kommen wir in Markus 5. Zum nächsten Mal reden oder schweigen. Markus 5, die Heilung eines, in Markus ist einer, im anderen Evangelium sind es zwei, Besessene auf der anderen Seite des Sees, im Gebiet der Gadarener. Wahrscheinlich haben die den See von ihrer Seite aus Gadasee genannt. Im Land der Gebiet der Gadarener. Und Jesus heilt einen Mann, heilt den Mann, den Besessenen, und die Legionen, Dämonen gegen die Schweine. Die Schweine stürzen die Klippen runter. Die Schweinehirten rennen ins Dorf, erzählen es im Dorf. Das Dorf kommt her und sagt zu Jesus, bitte geh wieder zurück, wo du hergekommen bist. Und dann kommt der Mann zu Jesus, und das lese ich in Markus 5, ab Vers 18. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe, aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. What? Was ist hier los? Plötzlich soll einer davon reden. Die ganze Zeit, sag nichts, keiner darf was sagen, der Typ soll reden, soll es verkündigen. Wenn man das Markus-Evangelium liest, was wir ja zurzeit tun, dann ist dieser ex-besessene Gadarener der Erste, der einen Auftrag kriegt, zu reden. Und, Überraschung, er ist auch der Einzige. Außer später die Jünger. Warum? Man könnte sagen, es liegt vielleicht daran, dass der quasi in einem anderen Gebiet, der war ja nicht mehr in Israel, sondern eben in diesem Gebiet der 10 Städte, dass das daran liegt. Warten wir es ab. Nächste Geschichte, Markus 5, die Tochter des Jairus. Also sind wieder zurück ans andere Ufer gefahren. Markus 5, ab Vers 38. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinen und heulen. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talita Kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie gerieten außer sich vor Staunen, und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Jesus kommt rein, hat das Mädchen wahrscheinlich noch gar nicht gesehen und sagt, die schläft nur. Alle lachen, die ist tot. Jesus schickt alle raus, außer Petrus, Jakobus, Johannes, Mutter und Vater von dem Kind und das Kind natürlich. Er weckt das Mädchen auf und er spricht ein deutliches Schweigegebot aus. Gebot ihnen ernstlich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn Jesus ernstlich was sagt. Dass niemand es erfahren dürfe. Er gebot ihnen ernstlich. Es steht nicht da, aber ein bisschen wirkt das für mich schon so, dass Jesus das Wunder selber abschwächt. Er sagt am Anfang, sie schläft nur, also ist gar kein großes Wunder erforderlich. Dann dürfen nur ganz wenige rein, die dürfen nichts erzählen. Und dass das Mädchen nachher wieder gelaufen ist, das haben alle gesehen. Es fehlt, dass Jesus gesagt hätte, seht ihr, sie hat nur geschlafen. Also er schwächt es selber ab. Kapitel 6 kommt wieder ein Tiefpunkt. Jesus ist in Kapernaum und die Menschen in seiner Stadt wollen ein Wunder sehen, aber Jesus tut nur wenige Wunder. Es steht da, er kann nur wenige Wunder tun. Und dann kommt die Stelle in Markus 6, wo die Jünger ausgesendet werden. Ab Vers 7. Markus 6, ab Vers 7. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also endlich geht's mal los. Endlich geht's mal raus, Multiplikation. Endlich breitet sich die Story aus. Die Jünger werden in 6 Trupps ausgesendet, je 2 zusammen, ziehen durchs Land, treiben Dämonen aus, heilen Kranke und verkündigen. Endlich wird mal was erzählt, was verkündigt. Und was verkündigen sie, die Jünger? Steht in Vers 12. Sie verkündigen, man solle Buße tun. Sie verkündigen nicht, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Heilige Gottes, Jesus ist der Sohn Gottes, sondern sie verkündigen, man solle Buße tun. Eigentlich erzählen das Gleiche wie ganz am Anfang Johannes der Täufer. Eine Taufe zur Buße, nur dass sie nicht getauft haben, aber die Botschaft war die gleiche. Und es ist tatsächlich so aufgefallen, dass die Botschaft gleich ist, denn in Vers 14, also direkt danach, lesen wir, Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt, und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. An der Botschaft hat er erkannt, ach, das habe ich doch schon mal wo gehört, gleicher Text wie bei Johannes dem Täufer. Das haben die verkündigt. Dann kommt die Speisung der 5000. Jesus geht auf den See. Die Frau aus Syrophönizien, das war wieder außerhalb von Israel. Und symptomatisch ist für mich in Markus 7 der Vers 24. Markus 7, 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Jesus will nicht, dass es jemand erfährt, dass er jetzt hier ist, kann nicht verborgen bleiben. Alle strömen immer zu ihm, immer Menschenmasse. Dann kommt die Heilung der Tochter mit unreinem Geist und Jesus kommt wieder in das Zehn-Städte-Gebiet, wo der Besessene war, der einzige bisher war, der es weitererzählen durfte. Und in Markus 7, ab Vers 31, kommt dann folgende Geschichte. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der zehn Städte. Gleiches Gebiet wie vorher. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt und sie erstaunten über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Wieder eine Heilung. In diesem Zehn-Städte-Gebet wieder. Jesus nimmt den extra weg von der Volksmenge, aber er kann ihn nicht quasi irgendwo verstecken, sondern ein paar Leute sehen es trotzdem. Er heilt ihn und die das gesehen haben wieder, denen sagt er, sagt's nicht weiter. Und je mehr es ihnen sagt, also er muss es mehrmals gesagt haben, je mehr es sagt, desto mehr erzählen sie es weiter und machen es überall bekannt. Sie machen es einfach trotzdem. Obwohl Jesus sagt, sagt nichts. Also wieder ein Schweigegebot, auch außerhalb Israels. Also in dem Gebiet, wo vorhin der reden durfte, dürfen sie jetzt plötzlich doch wieder nicht reden. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum der eine reden durfte. Keine Erklärung. Dann kommt ein weiterer Tiefpunkt mit den Pharisäern. Die Pharisäer fordern ein Zeichen von Jesus in Markus 8. Markus 8, Vers 10 oder ab Vers 10. Und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Jesus gibt ihnen kein Zeichen, obwohl sie eins so gern gehabt hätten. In Parallelstelle in Matthäus 16, Vers 4, steht es noch ein bisschen ausführlicher. Da sagt Jesus zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Er gibt kein Zeichen, als nur das Zeichen des Propheten Jona. In Kapitel 8 heilt Jesus dann noch einen Blinden, das ist diese zweistufige Heilung, ab Vers 22. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn in das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Wieder, ich nehme ihn raus, um ihn zu heilen, und sag danach, sag's nicht weiter. Im Anschluss kommt das Bekenntnis von Petrus, das wir schon ein paar Mal betrachtet haben, wo Jesus fragt, für wen halten die Leute mich, für wen haltet ihr mich? Ich meine, interessant, dass er das fragt, ne? Für wen halten die mich, wenn er immer sagt, sagt nichts. Für alle, die es wissen, sagt er, sagt nichts, und dann fragt er, für wen halten sie mich denn? Und Jesus ist so enttäuscht, was die Leute so denken, und Petrus sagt dann, du bist der Christus. In Vers 29, 8 Vers 29 und gleich danach in Vers 30, und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Sagt nichts. Sagt nicht, dass ich der Christus bin. Das soll geheim bleiben, offensichtlich. Auf diese Erkenntnis von Petrus hin, wo er sagt, du bist der Christus, macht Jesus die erste Leidensankündigung. Markus 8, ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Also auf diese Erkenntnis, die ja, Petrus vom Heiligen Geist bekommen hat, kommt diese Ankündigung, Jesus wird leiden müssen, wird sterben. Dann kommt der Berg der Verklärung. Jesus nimmt wieder die Top 3 Jünger mit hoch und Jesus ist da mit Elia und Mose, Petrus, Jakobus, Johannes sind dabei. Haben diese krasse Erfahrung da oben, wir haben das behandelt, und dann kommen sie wieder runter in Markus 9, ab Vers 9. Als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie behielten das Wort bei sich und besprachen sich untereinander, was das Auferstehen aus den Toten bedeute. Also die machen diese krasse Erfahrung. Die haben Mose gesehen und Jesus verklärt. Unglaublich. Und Jesus sagt nichts. Bitte sagt nichts. Erzählt es nicht weiter. Und das ist das erste Mal, dass das Schweigegebot kommt, mit einer Zeitangabe. Sagt nichts, bis. Und zwar, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Bis dahin sollen sie nichts sagen. Dann kommt die Heilung des besessenen Knaben. Also Jesus kommt runter und die Jünger konnten den Knaben nicht heilen. Aber Jesus heilt ihn dann. Und dann kommt die zweite Leidensankündigung, Markus 9, ab Vers 30. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn, warum soll es niemand erfahren? Denn er lehrte seinen Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er am 3. Tag auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Wieder nimmt er seine Jünger ganz explizit zu sich und will nicht, dass jemand anderes noch dabei ist. Und dann erzählt er ihnen die Geheimbotschaft, die nicht für die Allgemeinheit gedacht ist. Der Sohn des Menschen wird leiden. Also ich habe das Markus-Evangelium für die Vorbereitung nochmal durchgelesen. Und wenn ich nichts übersehen habe, dann ist das auf dem Berg der Verklärung der letzte Schweigebefehl, den Jesus gibt. Also wir sind in Kapitel 9 angekommen und haben damit alle Schweigebefehle behandelt. Und ich will nicht spoilern, so zu viel nach vorne, aber danach kommen noch ein paar Gleichnisse von Jesus, ein paar Lehrthemen, und dann wird in Markus ausführlich das Leiden, der Tod und die Auferstehung beschrieben. Das kommt in den nächsten Kapiteln, und dann, ganz am Ende, kommt wieder ein Redebefehl. Ein Redebefehl an die Jünger. Markus 16, Also wirklich ganz zum Schluss. Markus 16, Abvers 15. Markus 16, Abvers 15. Und er sprach zu ihnen, das ist ja sehr bekannt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ein Redebefehl und, hoppla, eine neue Botschaft. Nicht mehr tut Buße, wie Jona das gesagt hat, wie Johannes der Täufer gesagt hat, wie die Jünger am Anfang gesagt haben, und auch nicht Lehre vom Reich, irgendwelche Gleichnisse, Beispiele, wie das Reich ist, wie es sich verhält, sondern die Botschaft ist, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich weiß nicht, ob sie nur das gesagt haben oder noch ein bisschen mehr dazu, aber das war die Botschaft und das ist doch eigentlich Evangelium, oder? Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das hört sich doch stark nach Evangelium an, was da verkündigt wurde. Was haben wir gelernt? Jetzt haben wir viel Bibelstellen gelesen, Querschnitt durchs Markus-Evangelium, Fokus auf die 9 Kapitel, die wir schon behandelt haben. Es gibt ganz offensichtlich ein Schweigegebot von Jesus, was er fast immer durchzieht. Die Adressaten des Schweigebefehls sind sehr unterschiedlich. Also Dämonen sollen schweigen, Juden sollen schweigen, Jünger sollen schweigen, die Heiden sollen schweigen, alle mit ganz wenig Ausnahmen. Der Schweigebefehl zieht sich von Kapitel 1 bis Kapitel 9 durch. Oft wird es nicht erwähnt, da weiß man es nicht. Kann es sein, er hat immer allen anderen gesagt, sie sollen es erzählen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt nur einen ausdrücklichen Redebefehl, der Besessene im Land der Gadarener. Und was man auch lernt, ist, der Schweigebefehl ist meistens erfolglos. Also Jesus sagt, sagt's nicht, und die Leute erzählen es einfach trotzdem weiter, egal was er gesagt hat. Die Jünger, so wie ich es gelesen habe, haben dicht gehalten. Also die haben es nicht weitererzählt, wenn Jesus ihnen geboten hat, sie sollen es nicht weitererzählen. Die Folge davon, dass das Schweigegebot nicht eingehalten wird, ist ein Personenkult um Jesus. Er kann kaum noch sich normal bewegen. Sein ganzes Verhalten, die Geschichten, wenn man die so durchliest nach und nach, geht es immer mehr um Grundbedürfnisse plötzlich. Also es geht darum, Ruhe zu haben, Essen zu haben, Trinken zu haben, Schlaf zu haben. Jesus zieht sich immer wieder zurück, will immer wieder raus aus dieser Menge. Er will unerkannt bleiben. Er geht in ein Haus rein und will nicht, dass es erkannt wird, aber es wird erkannt. Und die eigentliche Botschaft, das Evangelium mit Leiden, Sterben, Auferstehen, wird nur einem ganz kleinen Teil offenbart oder erzählt. Und erst ganz zum Schluss, am Ende von Markus, gibt es wieder einen Redebefehl und diesmal ein Redebefehl mit neuer Botschaft. Ich habe anfangs den Kompass erwähnt. Für mich, so um durch das Markus-Evangelium durchzugehen, und für mich ist das der Kompass, das zu erkennen, dass der größte Teil vom Markus-Evangelium und nicht nur vom Markus-Evangelium, sondern von allen Evangelien nicht die gleiche Botschaft hat wie das Evangelium später. Es war eine andere Botschaft. Nicht komplett neu, keine komplett neue Botschaft. Die Botschaft tut Buße ist ja nicht falsch. Die ist richtig. Aber es fehlt was. Und mir ist nochmal das Bild eingefallen, was Jesus benutzt, wo er sagt, es wird euch kein Zeichen gegeben, denn das Zeichen des Propheten Jona. Und ich habe das bisher immer gedeutet auf diese Fischgeschichte. Ne? Jona wird ins Wasser geworfen, stirbt, also so bildlich, ist 3 Tage unter Wasser und wird wieder an Land gespuckt. Und das ist quasi das Zeichen des Propheten Jona. 3 Tage tot und er steht wieder auf, weil Jesus auch 3 Tage im Totenreich ist und wieder aufersteht. Das ist das Zeichen des Propheten Jona. Und es ist sicher richtig. Also das ist das Zeichen des Propheten Jona. Aber wo ich mich damit beschäftigt habe, ist mir gekommen, dass man es auch anders deuten kann. Das Zeichen des Propheten Jona. Und zwar auf die Botschaft. Die Botschaft des Propheten Jona. Die Botschaft von Jona war, der hat ja nicht mal Buße gepredigt, ne? Der hat geschrien, noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Wahrscheinlich hat er nicht viel mehr gesagt. Gericht, Gerichtankündigung. Er rennt durch die Stadt und kündigt Gericht an. Es war kein Aufruf zur Buße, aber Ninive hat Buße getan auf seine Verkündigung hin. Die Leute, die ganze Stadt hat Buße getan. Aber dann ist die Geschichte nicht vorbei. Ne? Wenn das Zeichen des Propheten Jona das gewesen wäre, hätte die Geschichte ja da aufhören können. Aber die Geschichte geht weiter. Gott ist gnädig mit Ninive. Und der Jona hat ein Riesenproblem damit. Der hasst es, dass Gott gnädig ist. Ich habe es ja gewusst. Jona muss lernen, dass Gott gnädig ist. Also aus Gesetz und Gericht, wo jetzt das Alte Testament für steht, wird Vergebung und Gnade. Im Neuen Testament kommt noch Glaube dazu. Aus Glaube seid ihr errettet. Und diese Entwicklung quasi von Jona zu Gesetz und Gericht zu Gnade, die kann man auch in den Evangelien sehen. Evangelien sind unter Gesetz. Sagt Jesus selbst im Matthäus-Evangelium, Matthäus 5, Vers 17, sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus war unter Gesetz. Und für mich sind die Evangelien die letzten Bücher in der Bibel von Gesetz. Gesetz und Gericht. Die Evangelien enden ja auch mit einem Gericht, mit dem Gericht an Jesus. Johannes der Täufer sagt im Johannesevangelium, und ich finde, damit fasst er die Evangelien gut zusammen. In Johannes 1, Vers 17, also Johannesevangelium 1, Vers 17, sagt er, Johannes der Täufer, ganz am Anfang, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Zack, war es da. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. In den Evangelien ist es am Werden. Es ist noch nicht ganz da, es ist am Werden. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Was kann man mit diesem Querschnitt, den man jetzt heute Morgen uns angeschaut haben, anfangen? Ich mache ein paar Aussagen und habe ein paar Fragen, die ihr vielleicht mit in die Woche nehmen könnt. Ich finde, man kann lernen, Gott offenbart sich in der Bibel, natürlich, man lernt ihn immer besser kennen und insbesondere hat er geredet durch seinen Sohn, also durch die Zeit, in der sein Sohn hier auf der Erde war, durch die Evangelien auch, da wird es beschrieben, wie sein Sohn hier auf der Erde war. Es wird quasi immer mehr enthüllt, aber ganz eindeutig haben wir heute gesehen, es wird auch immer wieder verhüllt. Also es ist Enthüllung, Erkennen und dann stößt man wieder auf ein Geheimnis. Und ich finde, das ist symptomatisch auch für unser Leben, unser Erkennen von Gott. Wir erkennen immer mehr und stoßen aber immer wieder auf Geheimnisse. Sachen sind noch verhüllt, Dinge, die noch enthüllt werden müssen. Es ist nie fertig hier auf der Erde, dass wir sagen können, okay, jetzt habe ich es erkannt, Haken drunter, ich bin fertig. Sondern ich erkenne und ich stoße auf Geheimnisse. Und deshalb so eine Frage, Wenn das unser Prozess ist, dann sollte es so sein, dass ich in letzter Zeit irgendwas erkannt habe. Also was habe ich in den letzten 2, 3 Wochen über Gott erkannt? Und vielleicht genauso wichtig, auf welches Geheimnis bin ich gestoßen? Wo hüllt sich was im Nebel für mich? Wenn ich mich mit Gott beschäftige, dann muss es beides passieren. Ich muss in Erkenntnis wachsen und es muss aber immer wieder so sein, dass ich auf Geheimnisse stoße, weil es immer wieder verhüllt ist. Also dieses Enthüllende und Verhüllende kann man daraus sehen. Und man kann daraus sehen, dass der richtige Moment eine entscheidende Rolle spielt. Es gibt ja dieses Wort Kairos, das heißt ein festgesetzter Zeitpunkt im Plan Gottes. So Kairos-Momente, und es gibt diesen Kairos-Kurs, der wird auch bei der DMG angeboten, wo in der Bibel genau solche Kairos-Momente eben angeschaut werden. Es gibt einige davon. So Schlüsselmomente in der Bibel. Es kommt immer auf den richtigen Moment an. Mal ist Zeit zu reden, mal ist Zeit zu schweigen, sagt der Prediger schon in Prediger 3, Vers 7. Und während Jesus auf der Erde war, war offensichtlich eher Zeit zu schweigen. In was für Zeit lebe ich? In was für Zeit leben wir? Und wenn Zeit zu reden ist, was sollen wir verkündigen? Was soll unsere Botschaft sein? Und ich glaube, es gibt auch heute Zeit zu schweigen. Wann ist für mich Zeit zu schweigen? Was man auch aus diesem Metathema, so übergeordneten Thema ableiten kann, ist, dass Gott an sein Ziel kommt, und zwar egal, was die Menschen machen. Na, die haben größtenteils nicht auf ihn gehört. Er hat gesagt, sagt nichts. Die haben es trotzdem weiter erzählt. Und noch mehr, je mehr er sie bedrängt hat, haben sie noch mehr weiter erzählt. Es hat aber nichts daran geändert, dass Jesus ans Ziel gekommen ist, zu dem, was er eigentlich tun wollte. Also der Ungehorsam der Menschen hat keinen Einfluss auf Gottes Plan. Er erreicht sein Ziel. Es hat Konsequenzen für den Einzelnen. Das wird jetzt beim Schweigegebot nicht erwähnt, aber aus der Bibel wissen wir, Ungehorsam hat Folgen, aber nicht für Gottes Plan, sondern für jeden Einzelnen, für den, der es tut. Wo bin ich ungehorsam? Wo tue ich nicht das, was Gott von mir will? Wenn Gott will, dass ich rede, wenn Gott will, dass ich schweige. Und zum Schluss nochmal, um auf den Kompass nochmal zurückzukommen, inwiefern hilft es, das Markus-Evangelium besser zu verstehen? Bei den ganzen krassen Aussagen, die es im Evangelium gibt, in allen Evangelien, bei den Gleichnissen und dem krassen Vorbild, was Jesus natürlich auch gibt in den Evangelien, darf ich wissen, wenn ich das lese, das ist nicht 1:1 der Kontext, in dem ich heute lebe. Wenn man es ein bisschen plump ausdrückt, kann man sagen, die Gnade fehlt noch, in Klammer. Der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen. Wir leben in einer anderen Zeit. Das war der Kompass, der Durchlauf durch die Kapitel im Markus-Evangelium. Amen.